Ich stehe eigentlich morgens 4:30 auf, bin meistens dann so gegen 5 Uhr im Stall und dann beginnt die Arbeit und dann abends meistens 9:30. Dann ist der
Ja.
Tag vorbei.
Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Exakt, und heute haben wir einen Gast, wo wir beide, Marvin Schritte und ich, schon etwas erstaunt gewesen sind, dass wir den noch gar nicht im Podcast hatten. Ne? Marvin, grüß dich erstmal.
Ja, hallo zusammen. Ja, das stimmt tatsächlich, Alex. Da hätte ich jede Wette drauf verloren.
Er war mal ganz kurz bei uns im Galopper des Jahres-Special, irgendwie für 5 Minuten ist er aufgetaucht, aber irgendwie, nee, dann auch irgendwie nicht mehr, obwohl es ja auf der Hand lag, dass wir den mal einladen müssen. Ich meine, 8-facher Champion-Trainer, 5-facher Champion-Jockey, Führender der Trainerstatistik dieses Jahr. 2000 Siege da, 2000 Siege hier, der wäre uns fast durch die Lappen gegangen. Und man muss ja an der Stelle auch mal großen Dank an Gisela, an seine Frau sagen, die Frau von Peter Schirgen, kann man ja sagen, unser Gast, ihr habt es ja eh wahrscheinlich schon im Teaser gelesen, dass die uns auf den Trichter gebracht hat, ne? Weil Marvin und ich waren da schön im Schirgenstall, im Asterblütestall, haben da schön Pferdchen gestreichelt und haben uns darüber unterhalten, wen wir eigentlich als nächsten Gast hier in den Podcast holen. Und haben da so ein bisschen philosophiert, bis Gisela dann irgendwann meinte, sag mal, euch ist gar nicht aufgefallen, dass der Peter eigentlich noch gar nicht da war. Und wir beide so, stimmt.
Ja, genau. Tolle Geschichte auf jeden Fall nach dem letzten Kölner Renntag. Und ja, also Gisela hat das quasi für uns eingetütet. Also ganz lieben Dank auch nochmal an dieser Stelle.
Ja, und ich muss es noch ein paar Mal erwähnen, dass Gisela das eingetütet hat, weil Peter gibt ja normalerweise nicht so gerne Interviews und ist auch mit gemischten Gefühlen, geht er, glaube ich, nachher hier in den Podcast rein. Aber wir müssen es jetzt komplett auf seine Frau schieben, weil da kann er ja nicht böse sein. Auf uns könnte er böse sein, aber auf sie glaube ich eher nicht. Naja, aber wir werden gleich etwas schlauer sein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ansonsten, Marvin, wir hatten einen schönen Renntag in Köln. Dieser Winterfavorit-Renntag, der hat mir echt, also ich moderiere jetzt ja auch schon ein paar Jahre, der hat mir echt Spaß gemacht wieder. War irgendwie eine runde Sache, ne?
Ja, es war eine runde Sache. Wir hatten ein super Team und spannende Rennen haben wir gesehen. Es war natürlich sehr, sehr kalt, aber um die Jahreszeit logisch. Und der Boden war noch in einem hervorragenden Zustand. Also ich glaube, da gab es keine Ausreden. Und wie gesagt, das Finish im Winterfavorit war echt schön und spannend.
Ja, und da hat man, ich habe es ja auf dem Geläuf schon gesagt, da hat man echt mal gesehen, wie spannend auch so ein Rennen mit nur 5 Pferden sein kann. Also ich war ja vorher schon so ein bisschen enttäuscht und habe gesagt, oh Mann, ausgerechnet der Winterfavorit, ausgerechnet dieses eine Rennen, wo jeder eigentlich drauf hinarbeitet, wenn du einen 2-jährigen Hengst hast, der sich ein bisschen anbietet und dann sind es nur 5. Aber war spannend genug, war es?
Ja, es war spannend genug, genau. Und nach dem Rennen habe ich Gisela tatsächlich dann auch hier auf diesem Weg zum Absatzring getroffen und eigentlich relativ lustig, genau an der gleichen Stelle, wo wir uns letztes Jahr nach Geographies Sieg getroffen haben. Und diesmal waren wir uns aber tatsächlich einig, dass es wirklich ein Derby-Pferd für nächstes Jahr, der auch stehen kann, der noch gar nicht, ja, wie soll ich sagen, auf 100% wahrscheinlich ist. Also da freue ich mich wirklich auf nächstes Jahr, was wir von Lifetimes noch sehen werden.
Ja, ich bin ja mal gespannt. Nachher muss ja unser Gast Peter Schirgen, der ja der Trainer von Lifetimes ist, auch noch seine Charity-Wette abgeben. Vielleicht geht's ja ins Derby und vielleicht, ich mal gucken. Also wir werden da auf jeden Fall nachher ein bisschen schlauer sein. Aber nee, du hast es gesagt, Team war auch gut. Daniel Delius wieder in Topform und du ja sowieso. Und auch Madeline Zilch, muss man auch mal sagen, die ja eigentlich von RTL kommt und im Trendsport gar nicht so viel zu tun hat, hat das auch gut gemacht. Also auch von unserer Seite auch da nochmal an der Stelle ein großes Lob. Das fand ich, war nett gemacht auf jeden Fall, gut gemacht.
Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Sie war auch sehr engagiert und das, was wir dann im Anschluss ja auch mit Philipp Hein dort gesagt haben, man merkt halt, dass sie eine super professionelle Moderatorin ist und hat unsere Sendung auf jeden Fall bereichert, glaube ich.
Eine muss ja professionell sein von dem Haufen von
genau.
Uns, ne? Wenn wir zwei das schon nicht hinkriegen. Gut, Daniel steht ja eh über allem, das ist ja, er ist ja unangefochten,
klar,
aber,
genau.
Aber das Niveau, das wir nach unten ziehen, das haben die zwei dann wenigstens nach oben wieder gezogen. Aber ich freue mich schon und jetzt am Wochenende, da arbeiten wir wieder, zumindest am Freitag haben wir auf der Rennbahn die Ehre miteinander und Freitag, Samstag dann bei der Auktion. Das Saison Racing Festival steht vor der Tür.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig. Du hast es ja gerade gesagt, Freitag für uns beide, glaube ich, ein super stressiger Tag. Erst 7 Rennen auf der Rennbahn, dann einmal irgendwie kurz Klamotten wechseln, ab auf die Auktion und dann noch Pferde versteigern. Samstag ganzen Tag Auktion, Sonntag kannst du dann einen freien Tag, glaube ich, genießen. und ich muss auch noch mal ran. Aber ja, das macht halt Baden. Baden macht immer Spaß. Egal wie viel Arbeit wir da haben, da freue ich mich riesig drauf.
Ja, ich freue mich auch drauf. Auch immer gutes Team. Und kleiner Tipp für dich, du musst die Klamotten gar nicht wechseln, wenn du einfach mal nicht in Jogginghose moderierst, sondern einfach schon mal...
oben sieht mich aber keiner in Baden-Baden. Deshalb ist das nicht ganz so schlimm.
Ja, wobei, das ist so, du stehst da ja immer so. Aber stimmt, eigentlich eine Hose müsstest du gar nicht tragen, ne? Aber von hinten, nee, wenn da hinten einer vorbeiläuft. Ne, die Rennleute, dann läuft er immer an dir vorbei, ne? Glaube ich, oder? Ist das
ja,
nicht
ja,
so?
die Rennleitung. Nicht, ja. Nicht, dass ich da noch zum Gespräch muss.
Ja, stimmt. Ungebührliches Benehmen. Schädigung des Ansehens des Rennsports könnte es ja sein.
Genau.
Nein, das wollen wir natürlich nicht. Nein, ich freue mich drauf. Mit einem lachenden, einem weinenden Auge. Für mich ist die Saison nämlich dann dieses Jahr auch schon vorbei. Mein letzter moderierter Renntag in diesem Jahr. Aber ja, dann halt mal wieder ein halbes Jahr Pause. Ist auch okay.
Ja, ist tatsächlich dann auch irgendwie mein vorletzter Renntag am Sonntag. Ich habe dann nur noch einmal Krefeld und dann ist die Saison auch für mich vorbei. Sven Wissel macht ja den letzten Renntag in Köln, der ja auch immer 2-3 Renntage im Jahr dort macht. Und deshalb gehen wir beide dann quasi fast in die Winterpause.
Ja, wir dürfen dann auf die Koppel, aufs Gestüt oder irgend sowas. Und nur gucken, dass keiner von uns irgendwie dann über Winter gelegt wird oder so, wie man es sonst so bei ihm.
Hoffentlich lassen uns die Frauen in Ruhe.
ja, das wäre mal zur Abwechslung ganz gut. Gut, also Baden-Baden haben wir, Iffezheim, das heißt BBRG-Auktion, Hessen Racing Festival, Freitag, Samstag, geiler Katalog, viele Pferde auch, finde ich cool. Freitag, Sonntag Rennen auch großartig. Und wir haben aber noch Royal Ascot. Nicht Royal Ascot, normales Ascot, so muss man sagen, ist ja nicht Royal Ascot. Mit Guantanamera, ne?
Ja, genau, da freue ich mich riesig drauf. Ist ja am Samstag dann der Champions Day dort in England. Und es regnet ununterbrochen dort in Ascot. Man hat in der Racing Post auch schon geschrieben, dass man den Renntag wohl auf der Innenbahn, also auf der eigentlichen Hindernisbahn, laufen lassen will, weil die noch in einem besseren Zustand ist. Aber das freut, glaube ich, Andreas Suburic sehr, dass es unglaublich viel regnet, denn Guantanamera hat dann ihre perfekten Bedingungen.
Das auf jeden Fall, die braucht schweren Boden und man munkelt ja, oder das Gerücht geht ja rum, dass die letzte Arbeit auch nicht so ganz verkehrt gewesen ist von ihr. Ist ein bombastisches Feld, wird da zusammenkommen. Wir bezeichnen ja heute am Dienstag schon auf, das heißt mal gucken, wie es am Ende dann aussieht, aber so ein bisschen zeichnet sich das schon ab. Aber ich habe da schon auch Mumm auf jeden Fall.
Es ist ein toller Renntag und Champions Stakes ist das absolute Highlight. Economics, die Entdeckung des Jahres gegen Kalandagan, Top-Pferd von Francis Graffard, der ja leider im Arc nicht laufen durfte, weil er Wallach ist. Ja, wie gesagt, Al-Riffa ist noch mit drin, Los Angeles, der im Arc auch gelaufen ist. Also ja, das ist schon spannend, ne?
Auf jeden Fall. Wann fährst du denn nach Baden-Baden, Marvin?
Donnerstagmorgen, sodass ich gegen Mittag da bin. Dann gucken wir uns ja die Pferde an, die wir versteigern. Und dann, ja, das ist so mein Plan. Du bist, glaube ich, schon Mittwoch da, ne?
Ich werde wahrscheinlich schon Mittwoch kommen, dass ich mich dann schon mal langsam vorbereiten kann auf die vielen Partys, die anstehen. Donnerstagabend ja BBAG, schon Party und so weiter und so fort.
Stimmt, Oktoberfestparty ist ja dort dann immer, ne?
Hast du eine Lederhose eigentlich, Marvin?
Nee, habe ich tatsächlich überhaupt nicht. Du hattest so ein cooles Outfit in Hannover, was ich gesehen habe.
Ja.
Aber mit Lederhosen und so, da habe ich echt wirklich gar nichts zu tun, ne?
Ja. Ich trage das, ich eigentlich normalerweise auch nicht, aber ich habe ja, da ich ja, wie jetzt auch kein Geheimnis mehr ist, beim VfB auch im Stadion moderiere, habe ich ja Zugriff auf die Original VfB Stuttgart Tracht. Und wenn man genau hingeschaut hat, mein Trachtenhemd oder meine Weste hat ganz klein über das VfB-Wappen reingestickt. Und das habe ich zu Gregor Baum gesagt. Ich habe gesagt, Gregor, alles kein Problem mit der Lederhose. Ich mache das. Wenn Oktoberfest-Renntag, dann moderiere ich da schon auch so, aber in einen sauren Apfel musst du als Hannover 96 Ultra beißen. Ich werde in der VfB Stuttgart Tracht auflaufen. Habe ich ja auch gemacht.
Nicht, dass du nächstes Jahr dann vom Gregor ein Outfit mit Hannover 96 bekommst, ne?
Man weiß es nicht, aber ich glaube, der Weg, dass Hannover 96 sich mal eine eigene Tracht zulegt, ist, glaube ich, so weit weg, da ist, glaube ich, der Weg in die Champions League noch etwas näher. Und
ja, das ist auch sehr unrealistisch, aber ja, gebe ich dir recht. Hast du denn auch so stramme Wadel hier wie Andreas Gabayé, dass du das auch wirklich vernünftig tragen kannst?
Gar nicht, überhaupt nicht. Das ist mein ganz großes Problem, dass diese Socken, die man dann da so anhat, die rutschen mir immer runter, weil ich einfach so, also erstens habe ich ja X-Beine des Todes. Und dann halt eben noch so dünne, dicker Bauch und dünne Waden. Das ist so, weiß nicht, so eher wie so ein Flamingo sehe ich aus oder irgend sowas mit krummen Beinen. Aber okay, ich habe ja trotzdem eine Frau gefunden.
Ja, und das ist eine ganz besondere.
Ja, das ist ja auf jeden Fall. Deine aber auch.
Aber jetzt, du moderierst in Baden jetzt nicht auch wieder in deinem Oktoberfest-Outfit, oder doch?
Nee. Sonntag ist ja der Winterkönigin-Tag. Da ist natürlich Thorsten am Start und nicht ich. Und das ist der Oktoberfest-Renntag. Also ob er in Tracht moderiert oder nicht, weiß ich nicht. Ich werde privat auf die Rennbahn gehen und habe jetzt ja 17 Tage Cannstatter Wasen hinter mir, wo ich sehr viel da so rumlaufen musste und habe deshalb gesagt, am Sonntag wird man mich höchstwahrscheinlich, das ist Stand jetzt, es kann natürlich noch sein, dass ich an irgendeiner Hotelbar auf eine andere Idee komme, werde ich nicht in Tracht auflaufen, sondern leger. Also schon im Anzug und so, aber vielleicht lasse ich sogar die Krawatte weg, ich weiß nicht, auch wenn es ein Sonntag ist, aber privat, mal gucken, ich weiß
ja,
es noch
privat
nicht.
Privat geht das ja ein bisschen lockerer. Thorsten kommt ja aus München, also der wird bestimmt seinen feinen Zwirn da rausholen. Ich komme aus Norddeutschland, deshalb, ich habe sowas gar nicht und ich werde auch ganz, ganz leger da oben moderieren.
Man muss auch aufpassen, Christian Sprengel hat zu mir nämlich gesagt, in Hannover, ich weiß aber auch nicht, wo er das her weiß, dass man diese Schuhe, ich habe ja auch noch so passende Schuhe dazu, so Haarfall heißen die, dass er mal gehört hat, die darf man außerhalb Münchens gar oder außerhalb Bayerns gar nicht tragen, dass das so ein Tabu ist, hat er mir gesagt, ja. Weiß das aber nicht. Also, naja, aber gut.
Ist ja auch interessant, dass der Christian sich da so gut auskennt.
Ja, vielleicht hat er eine verborgene biowarische Seele irgendwie und ist in Wirklichkeit ein Bierzelt, Festzeltgänger.
Das müssen wir ihn mal fragen. Wenn er das nächste Rennen gewinnt und du moderierst, dann fragst du ihn das mal.
Frage ich ihn mal, warum er sich so gut mit bayerischen Brauchtümern auskennt. So Marvin, ja. Jetzt haben wir aber genug um den heißen Brei rumgeredet und schon wieder genug Hörer vergrault. Die jetzt noch dran geblieben sind, die haben es auch jetzt echt verdient, dass sie unseren heutigen Gast kennenlernen. Und Marvin, dich verabschiede ich jetzt an dieser Stelle und hoffe, dass jetzt Peter Schirgen bei uns ist. Grüß dich Peter, hi. Du darfst aber noch Tschüss sagen, Marvin, wenn du willst, bevor Peter Hi sagt.
Ja, ganz viel Spaß euch und Alex, wir sehen und hören uns in Baden-Baden.
So machen wir das. Dankeschön. So, ist Peter jetzt
ja,
da?
Peter, ja, hallo.
Da ist er. Grüß dich, Peter.
Hallo.
Grüß dich. Ja, schön, dass das geklappt hat. Ich habe ja gerade eben dem Marvin schon die Geschichte erzählt, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, dass wir dich jetzt einladen, beziehungsweise wem du das Ganze zu verdanken hast, ein Stück weit, nämlich deiner Frau Gisela. Hast du da zwischenzeitlich schon die Fronten wieder klären können, wie es dazu
kam?
Ja,
ist mir alles geklärt und war eigentlich ein bisschen überrascht und jetzt bin ich dabei.
Jetzt bist du dabei, das ist es. Weil normalerweise, du gibst ja eigentlich gar nicht so gerne so Interviews oder so Podcasts und so. Ich glaube, das ist nicht so deine Lieblingsdisziplin, oder?
Nee, vor der Kamera, das ist nicht so mein Ding und ich bin lieber bei der Arbeit.
Ja, und das machst du ja auch hoch erfolgreich. Ich habe ja vorhin schon deine ganzen Erfolge aufgezählt. Wo haben denn dann deine Söhne eigentlich diese kommunikative Ader her? Weil Dennis Schirgen war ja bei uns schon zu Gast und der hat ja so viel gequatscht, dass wir da sogar die Charity-Wette vergessen haben und alles, weil so viel geredet wurde. Also eigentlich ja so gesehen gefühltes Gegenteil von dir, ne?
Ja, denke ich auch so. Aber der macht das halt besser und aber er hat das her. Wahrscheinlich von der Mutter.
Ja, wir haben jetzt gerade 18 Uhr. Das heißt, bei dir ist jetzt gerade Steilzeit irgendwie vorbei. Ist auch so ein, wir zeigen ja dienstags auf. Heute tagsüber, glaube ich, auch bei dir Highlife schon wieder gewesen. Also so richtig zur Ruhe kommst du ja auch nicht, oder?
Na gut, meine Dienstag meistens Galopptag, die arbeiten und dann wird das Management nur durchgesprochen und dann willst du informieren, wie die Arbeiten sind und wo wir laufen, wie wir laufen. Das ist natürlich am Dienstag so ein anstrengender Tag halt. Und dann abends nochmal die Pferde gucken, wie sie die Arbeit verkraftet haben und dann geht es erstmal nach Hause.
Wie sieht dein Tag so aus? Wann stehst du auf und wann gehst du ins Bett?
Ja, mein Tagesablauf, ja gut, ich stehe eigentlich morgens 4:30 auf. Bin meistens dann so gegen 5 Uhr im Stall und dann beginnt die Arbeit und mittags eigentlich bis 12:30. Ja, und dann geht man abends mal eine Stunde durch den Stall, guckt sich die Pferde an, wie die Pferde die Arbeit verkraftet haben und dann tauscht man sich natürlich mit den Pflegern oder mit der Futtermeisterin aus, mit dem Personal und dann geht's nach Hause und dann abends meistens 9:30, dann ja. Ist der Tag vorbei.
Also das heißt, dann dürfen wir heute auch gar nicht so lange machen, damit du noch irgendwann rechtzeitig noch ins Bett kommst. Okay, wissen wir das auch. Im Grunde genommen ist bei so Gästen wie dir das ja immer relativ schwierig, weil man über so Leute wie euch ja immer sehr, sehr viel weiß. Das ist ja immer ein bisschen einfacher, wenn man dann so irgendwie die jungen Trainer hat, wo, keine Ahnung, noch keiner wirklich weiß, wo sie herkommen, was sie machen und so. Aber trotzdem nochmal so ein bisschen rückblickend, wie das bei dir alles angefangen hat. Du warst, glaube ich, auch relativ früh schon mit dabei. Ich glaube, deine Ausbildung hast du irgendwie mit 16 angefangen, ne? Sowas irgendwie.
Ja, klar. Ich komme aus dem Reitsport auch und war in der Nähe von der Krefelder Rennbahn, wo ich dann mein Praktikum gemacht habe. Und dann war natürlich schnell zu sehen, dass ich dort meine Lehre machen werde bei Herbert Kohn in Krefeld. Und ja, da fing es alles an.
Ja, und dann hast du da die Lehre zu Ende gebracht. Und dann, glaube ich, war es Adolf Wöhler, der dich entdeckt hat, der dann ja leider viel zu früh gestorben ist. Und bei Andreas hast du dann so richtig deine ersten Profijahre verbracht, ne?
Ja, so war das eigentlich so. Ich bin nach der Lehre noch 2 Jahre bei Herbert Kohn geblieben. Es waren immer mal Angebote da und da hat mein Trainer damals gesagt, warte noch. Ich kann dir die Chance noch nicht geben, aber zu den gewissen Trainern, die mir ein Angebot gemacht haben, soll ich nicht geben. Und dann kam Adolf Wöhler und ja, dann war ich abgeworben, aber angesprochen und dann bin ich nach Bremen gegangen und habe bei Adolf Wöhler angefangen, aber wenige Monate später ist er leider verstorben und er war auch ein sehr guter Trainer auf jeden Fall und sehr herzlich. Und dann habe ich mit Andreas zusammen angefangen. Ich als Stalljockey und Andreas wurde dann von heute auf morgen Trainer.
Im Endeffekt war das bei dir ja aber auch so, dass du relativ früh dann gewechselt hast vom Jockeylager ins Trainerlager. Ne? Das war irgendwie, also ich glaube, du hattest, 95 war doch dieses Jahr, wo du diesen Europarekord hattest da, ne?
Mit 30 den Europarekord und dann habe ich noch 2 Jahre lang geritten und dann kam eigentlich recht früh das Angebot des Trainergeschäfts. Aus Altersgründen hat der Jens aufgehört. Mhm. Und ja, das Angebot war natürlich toll und Trainer wollte ich eigentlich nie werden, ich wollte immer Jockey bleiben, aber dann musste ich überlegen, was ich jetzt mache und dieses Angebot war natürlich auch einmalig und dann habe ich es natürlich wahrgenommen.
Weil im Endeffekt, man sieht ja, wie viele von unseren richtig guten Reitern, die sind ja jetzt auch um die 50, über 50, also das heißt, hättest du eigentlich noch ein paar Jahre machen können. Ne?
Ja gut, die Gewichtsprobleme waren nicht da und das lief ja gut. Aber dann hätte jemand das Stallasterblüte weitergeführt und ja, ich weiß nicht, wie es dann ausgegangen wäre.
273 Siege in einer Saison, das ist schon echt krass. Also wenn man das mal mit den heutigen Zahlen vergleicht, ne, das ist schon eigentlich kaum mehr vorstellbar, ne?
Ja gut, damals hatten wir ja auch Mittwoch, Samstag, Sonntag Rennen. Und dann ist man natürlich zu jeder Rennbahn hingefahren und dann gut, dann hat man sich selber gemanagt, die Anrufe kamen, aber da muss man halt bis Montag warten, wo man reitet, an welchen Renntagen hat man meistens 2 Renntage am Sonntag, da hat man natürlich noch ein paar Rennen mehr eingemacht.
Dann warst du, um nochmal auf diese Reiterzeit zurückzukommen, warst du ja bei Heinz Jentsch, das heißt, du hast in diesen vielen Jahren, die du im Rennsport warst, hast du ja eigentlich nur bei 3 Trainern gearbeitet, das ist ja eigentlich auch schon bemerkenswert, oder?
Ne? Nee, das ist eigentlich schon ungewöhnlich, denke ich. Vor 5 Jahre bei meinem Lehrherr, ja. 2 Jahre bei Andreas und seitdem bin ich bei Asterblüte, seit 1987.
Was du da damals alles so gelernt hast als Reiter, hat dir das viel weitergeholfen für die Trainerkarriere? Weil das waren ja schon alles Namen.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte einen sehr guten Lehrmeister, der sehr behutsam mit den Pferden umging. Der hatte nicht das beste Material, aber der hat das Beste daraus gemacht. Der musste ein bisschen länger aufpassen mit den Pferden halt. Er hatte viele Handicap-Pferde und auch mal gute Pferde. Und ja, zwischendurch gab es auch mal Gruppe-Pferde, die waren selten da. Kann ich mich noch dran erinnern. Da hatte ich ein Pferd, ein Gruppenpferd, Norman Style, und der war richtig gut und schwierig. Und den ritt ich schon als Lehrling, weil der Stalljockey nicht damit zurechtkam. Und dann beim Aussitzen sagte er, pass gut auf ihn auf, so ein gutes Pferd wirst du wahrscheinlich nicht mehr reiten. Danach kommen doch noch ein paar bessere.
Ja, ja, Lomitas, Monsun, Lando. Ich glaube, mit Lomitas sogar wart ihr ja zusammen ungeschlagen, ne, oder?
Ja, ich hatte das Glück, am richtigen Zeitpunkt da zu sein und 5-mal geritten, 5-mal überlegen gewonnen und das war schon ein Ausnahmepferd.
Wollen wir vielleicht schon mal die erste Kategorie unseres Podcasts zusammen angehen, bevor ich nämlich jetzt schon über die ganzen einzelnen Pferde und alles spreche, nicht, dass du da jetzt irgendwie danach noch einen nennen möchtest. Das ist nämlich der schönste Moment im Rennsport.
Der schönste Moment.
Ja gut, ich als Jockey und Trainer habe ich schon viele große Rennen gewonnen, das Glück. Aber gut, aber natürlich, Dänenring war natürlich das Schönste, einen Arc zu gewinnen. Man ist mit Mumm hingefahren und hat schon gehofft, dass man dabei sein wird, aber die Art und Weise war schon der schönste Moment eigentlich.
Und diese Geschichte von Dandream, die ist ja schon auch die, die wir immer als Auktionatoren immer ganz gerne erzählen, wenn die Leute sagen, ja, ich habe nicht so viel Geld, Hunderttausende, um ein gutes Pferd zu haben und so, wo wir dann immer sagen, ja, man kann auch für 9 oder 10.000 Euro so ein Pferd haben, das ist natürlich schon die Ausnahme, ist so. Aber das ist ein Pferd, das glaube ich so ein bisschen unscheinbar war und deshalb relativ günstig zu haben war, ne, am Ende, zweijährig.
Ja gut, die war schon unscheinbare Arbeit, aber immer auch eine sehr gute Abstammung. Mhm. Und ich habe es eigentlich immer gern gemacht, aber dann gab es ja die Frage, Black Type, die Geschwister haben enttäuscht. Und dann, ich sagte damals auch so, lass uns noch nicht abgeben. Ich meine, Verkaufsrennen gibt es immer noch Ende des Jahres, aber dann war die Geduld doch nicht da und dann musste zur Pries abgehen. Und hat Philipp Minnack vorgestellt, geritten und... Dann hat er auch einen Besitzer gehabt, aber der hat vorher doch ein anderes Pferd gekauft, also hat man keinen Käufer für den Dream. Jeder hat überlegt, warum wir das überhaupt abgeben, deswegen hat sich wahrscheinlich auch keiner getraut und dann hat man noch Überredungskünste mit Heiko Volz und Jörg Eiser hat dann auch noch nachgeholfen, dass man Heiko Volz überreden konnte, er soll es auch kaufen.
Am Ende hat es sich dann, glaube ich, doch ein bisschen gelohnt für Heiko Volz.
Ja, mehr als so. Aber ich muss sagen, Dank mit Heiko hat es natürlich auch viel Spaß gemacht. Er hat gesagt, wann und wo, ich habe gesagt, wann sie fit ist und hat das Rennen ausgesucht und ich habe gesagt, okay, machen wir und geht noch ein bisschen Risiko, wir laufen und ja, und die war schon sensationell, die Studie. Die wurde von Start zu Start besser und die war ein Vollprofi. Sie hat es in der Arbeit nicht so gezeigt, aber im Rennen umso mehr.
Ich glaube, die hat sogar in Wissembourg, also im Elsass, in der tiefsten französischen Provinz, hat sie, glaube ich, debütiert, ne?
Ja, auf jeden Fall. Da liefst du dann über 1200 Meter und ich sage, nee, 1200 Meter ist zu kurz, das können wir nicht machen. Du hast gesagt, die wäre fit jetzt nach der Brise. Ab. Sag, ja, ich weiß nicht. Ja, und dann, sie kam am Anfang auch gar nicht mit, aber dann zum Schluss hat sie doch gewonnen.
Wenn man dann so ein Pferd im Stall hat, also gerade so eine Dandream und die ist dann, du hast ja gesagt, die ist immer besser geworden, haben die dann auch irgendwie so eine richtige Aura, solche Pferde, also die so ein Kaliber haben? Wie gesagt, du hast ja mehrere von denen schon immer im Stall gehabt, oder sind es am Ende alles irgendwie Pferde?
Nein, sie hat schon ein tolles Auge, ein tolles Gesicht, man sah schon an, dass sie eine innerliche Ruhe hatte, so eine Arbeit, dass sie es sehr gut weggesteckt hat und was ganz wichtig ist, immer auf Reise oder wenn sie nach Hause kommen, sie hat immer Appetit, sie hat immer weiter gefressen. Die war auf der Waage zwar nicht das schwerste Pferd, aber sie hat immer Appetit gehabt und das ist schon ein sehr gutes Zeichen halt. Und die hat einen ganz tollen Charakter gehabt, das hat man in der Arbeit schon gemerkt.
Du hast in Arc und King George mit Dandream gewonnen und noch so viele andere Rennen. Gibt es noch irgend so ein Rennen, wo du sagst, das fehlt dir noch so auf der Bucketlist, das musst du jetzt mal irgendwie gewinnen?
Ja gut, mein Traum ist immer nur der Japan Cup. Das ist auf jeden Fall, das ist so das Rennen, was ich gerne nochmal gewinnen möchte. Ist ein sehr schweres Rennen, Ende der Saison halt, aber daran arbeiten wir noch.
Das Derby hast du, glaube ich, 6-mal gewonnen als Trainer, ne, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Jockey aber nie, ne?
Nee, ja, Jockey war ich immer Zweiter, dreimal Zweiter und ich meine, ich war jetzt 10 Jahre Jockey bei Asteblüte und dann bin ich ja schon Trainer geworden und die längste Zeit war ich Zweiter Jockey und das hat sich so ergeben halt. Die Erstwahl hatte ich nicht oder als erste Jockey war, dann hat man kein richtiges Derby-Pferd. Und so blieb ich als Jockey sieglos im Derby, im deutschen Derby. Das schwarze Derby habe ich als Jockey doch gewonnen.
Ja, komm, immerhin ein Derby gewonnen. 1986 Siege hast du jetzt im Moment. Das heißt, 14 fehlen noch, bis du die 2000 voll hast. Das kann das dieses Jahr noch hinhauen? Das wird, glaube ich, schon, das wird eng bis zum Ende des Jahres, oder?
Eng, ja. Eng, wir versuchen es.
Gibt es so einen Club der 2000er eigentlich? Ich weiß gar nicht. Club der 1000er weiß ich, aber 2000er auch irgendwie. Kriegt man da irgendwas, so eine Nadel oder so?
Ja, vom Trainer Jörg Verband wahrscheinlich eine Nadel, ja. Das ist noch drin.
Okidoki, gut. Also, wir bleiben auf jeden Fall mal dran. Vielleicht ja jetzt schon am Wochenende noch ein paar Siege, die dazukommen. Hoffen wir natürlich in Iffezheim. Hast du jetzt schon gesagt, jetzt waren ja heute so ein bisschen die Abschlussarbeiten und so. Hast du da für uns noch irgendwie so einen Tipp oder irgendwas, wo du sagen kannst, ach, das ist schon so ein bisschen Mumm für Sales and Racing Festival?
Ja gut, jetzt Ende des Jahres, die Bodenverhältnisse verändern sich ja und die Felder werden natürlich größer, weil jeder noch Ende des Jahres mal laufen möchte. Aber ich denke, zumindest die jetzt noch im Stall kommen, die sollten alle mit Chance laufen und sind ja auch alle getippt von der Sportwelt und ich hoffe, dass sie einen richtigen Riecher haben.
Also das heißt mit anderen Worten, alles, was unter Peter Schirgen läuft am Wochenende, kann man mal so ein kleines Wettchen mitgeben.
Ja, doch, denke ich schon.
Das ist gut. Winterkönigin, da sind gerade noch zwei angegeben, aber Nico Reni mit Sibylle sehe ich schon, Santa Garda noch nicht mit Reiter angegeben.
Ja, Nico Reni ist auf jeden Fall feste Starterin und Santa Garda hatten wir uns jetzt entschieden, doch in Italien zu laufen.
Ah, okay.
Sie ist Gruppe 3 Siegerin und in Italien gibt es eine Gruppe 2 für Stuten und da haben wir gesagt, dann tendieren wir jetzt nach Italien und deswegen ist sie noch im Programm drin, aber zu 99% läuft sie jetzt in Italien. Also dann ist Nico Reni die einzigste Asterblüte-Starterin im Pass der Winterkönigin.
Und läuft dann mit Sibylle auch, wie angegeben schon.
Ja, Burjan möchte nach Italien.
Gute Stalljockeys zu haben, ist schon auch eine ganz wichtige Säule von einem Rennstall, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, für die tägliche Arbeit ist es sehr wichtig. Das Team muss ja stimmen. Und wenn die Jockeys auch noch, sind beide ehrgeizig. Und deswegen denke ich, ist das eine gute Mischung.
Es hat auch gut getan, dass Bauschan wieder zurückgekommen ist, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz angenehmer Zusammenarbeiten. Und da freue ich mich auch immer wieder. Und er spricht so das Gleiche. Er ist ruhig. Spricht nicht viel, aber man kann ihn schon zusehen und ansehen, wenn er zufrieden ist. Und er ist auch kritikfähig. Also er weiß, wenn es nicht so läuft und er ärgert sich selber dann. Und das ist schon angenehm.
Wie viele Leute sind denn grundsätzlich bei euch am Stall? Also ich habe mir das jetzt am Sonntag mal wieder angeschaut. Also sieht ja echt auch immer so wie geleckt bei euch aus. Also ich finde das richtig, richtig vorbildlich, wie der ganze Rennstall aussieht. Und man hat irgendwie das Gefühl, überall wuselt irgendjemand rum, der irgendeine Aufgabe hat und auch weiß, was er zu tun hat.
Ja, das ist wichtig. Es muss ein gutes Team sein und die Führungskräfte müssen stimmen. Und da habe ich schon echt ein großes Glück halt. Einige Mitarbeiter sind schon sehr lange, schon 20, 25 Jahre bei mir. Und das spricht ja für den Stall, dass es gut klappt. Aber sonst mit Christa Germann, eine gute Futtermeister, Assistenttrainerin und dann sind noch einige andere, die auf Reisen fahren und die immer gut unterstützen und die kennen mich und die sehen schon, was ich gerne möchte und für mich ist wichtig, halt ordentlich und ruhig arbeiten. Das ist für das Arbeitsklima sehr wichtig, weil die Pferde müssen gut betreut werden und das ist für mich sehr wichtig halt und das wissen ja auch mein Team und dass es immer ordentlich im Stall aussehen muss, das ist sehr wichtig.
Wie viele Leute sind das insgesamt hier so beschäftigt?
Ich denke, wir sind immer so 24 bis 26 und es ist wichtig für mich, wenn man das genug Personal da ist, dann ist es angenehmeres Arbeiten auf jeden Fall.
Und ihr schaut ja auch immer darauf, dass nicht zu viel Pferde im Stall sind. Ne? Da ist ja irgendwann mal Stopp und dann kann man noch so gut gezogenes Pferd haben und dann heißt es, nee, geht nicht.
Ja gut, ich bin ja auch angestellt von der Stallgemeinschaft und meine Arbeitgeber sagen natürlich, wie viele Pferde im Stall sein sollten oder nicht sollten. Aber ich denke, wenn man ein gutes Team hat und genügend Personal hat, dann kann man auch ein paar Pferde mal mehr trainieren.
Ja, das ist diese Asterblüte GmbH. Also das ist Paul von Schubert ist da mit dabei, Manfred Ostermann und Gregor Baum.
Ja,
ne?
Andreas Jakobs.
Und Andreas Jakobs noch.
Das ist eigentlich so mein längster Arbeitgeber eigentlich schon. Für wir schon während der Zeit bei Andreas Wähler gearbeitet.
Was ist eigentlich mit deinen Söhnen? Also der Vinci, den sehe ich ja ganz, ganz häufig mit dabei. Da bin ich mir immer noch nicht ganz so sicher, wie ist seine offizielle, wie kann ich den denn ansprechen, wenn ich den interview? Weil du hast ja gerade gesagt, Christa Germann ist eigentlich Assistant Trainer, ne? Das ist nicht der Vinzenz, oder?
Ja gut, mein Vinzenz ist ja später zugestoßen, weil er war ja auch jetzt längere Zeit unterwegs durch Starlet-Programm und jetzt ist er wieder zu Hause und jetzt arbeitet er mit mir im Stall, macht ja auch die Trainerprüfung. Und denke, dass die 2 Jahre im international, wenn er durch die Welt ein bisschen gereist ist, gut getan hat, um die ganzen Connection kennenzulernen. Und das war auf jeden Fall sehr wichtig, was aber in der Welt losgeht. Und jetzt ist er dazu und ich denke, man kann sich schon beide als Assistent-Trainer ansprechen halt.
Also habe ich da zumindest keinen Fehler gemacht. Ja, der war viel unterwegs. Also du hast dieses Darley-Programm angesprochen, also von Godolphin, also vom Rennsportunternehmen von Scheich Mohammed, wo er da wirklich in ein Programm reingekommen ist, wo man überhaupt erstmal ausgewählt werden muss. Das ist ja gar nicht so leicht. Und war doch dann, glaube ich, auch in Japan und hat auch da sich ein bisschen weitergebildet, ne?
Ja gut, ich meine, das wollte man dann, Japan war er nicht und in Japan fiel ein ganz tolles Rennsportland und wir haben ein bisschen Connection dann über Yoshida, den Dream und die Tochter von Yoshida kennen wir auch persönlich ganz gut, sie hat Dressur und da sind Connection natürlich gut und war ja noch 3 Monate in Japan und hat sich da noch ein bisschen umgeschaut, von den Gestüten und so, wie es in den Rennstellen, wo er hinkam, Pre-Training, und das konnte alles begleiten. Und dann sieht man schon, was andere Länder anders machen. Und da muss man mit den Augen klauen, was man gut findet, nicht gut findet. Und dann muss man sein Trainingsprogramm auch daraus gestalten.
War auch, glaube ich, 4 oder 5-mal Amateur-Champion auch in Deutschland, ne? Also ja. Weiß auch, wie es im Sattel ist. Und Dennis ist ja, den hatten wir ja hier auch schon im Podcast, habe ich ja auch schon gesagt, der ja auch schon Gruppe 1-Sieger gewesen ist, damals als Amateur, was so absolut Novum gewesen ist. Der ist aber weiter in der Schweiz oder zieht es den auch irgendwann mal wieder zurück nach Köln zu dir?
Ich glaube nicht. Der fühlt sich wohl in der Schweiz und er spricht schon wie ein Schweizer, und ich glaube, den werden wir in Deutschland nicht mehr sehen. Ja. Nur zu Besuch.
Ja, ja, ich glaube, bei Coca-Cola oder irgendwas hat er gearbeitet, und dann hat er damals erzählt bei uns im Podcast. Und dann hast du ja noch einen dritten, Laurenz. Was ganz witzig ist, der hat eine Amateurlizenz, ist aber, glaube ich, noch nie im Leben ein einziges Rennen geritten, oder?
Nee, Amateurlizenz hat er noch gemacht, aber ja. Dann kam natürlich Größe, Gewicht dazu, und dann hat sich das auch erledigt, und da er ein anderes Hobby oder ein anderes Ziel im Beruf hat, haben wir gesagt, soll er besser nicht reiten, er soll sich besser auf seine Zukunft konzentrieren.
Das ist, glaube ich, auch das Golfspielen ist, glaube ich, auch bei ihm so ganz, ganz hoch im Kurs. Ne? Und er ist auch richtig gut, ne?
Ja, gut, er ist schon sehr gut, denke ich, und da kann man sehr stolz drauf sein. Er war ja als Jugendlicher 2-mal deutscher Meister, und das ist natürlich sein Wunsch und sein Ziel, Profi zu werden. Und jetzt ist er gerade in Amerika, da hat ein Stipendium bekommen. Und das läuft dann nächstes Jahr zu Ende, und dann müssen wir sehen, wie es weiterläuft. Aber Ziel ist immer noch Golf spielen.
Das hat er von dir, glaube ich. Golf ist, glaube ich, auch bei dir so hobbymäßig noch drin, ne?
Ja, wenn die Zeit da ist. Aber der ist natürlich klassenbesser. Also ich mache es nur als Hobby, als Leidenschaft, und wenn die Zeit da ist.
Ich weiß, Hobbys weiß ich bei dir nur zwei Dinge. Das ist Golf und Sushi. Du bist auch ein großer Sushi-Fan. Also das heißt, so diese Japan-Connection, die war schon immer irgendwie so da, ne? Also mit Vinci, der da drüben war, und du willst einen Japan-Cup mal gewinnen, und Yoshida hat die Daydream gekauft, du isst gern Sushi. Also das ist so, bist du dann, wenn der Urlaub es mal hergibt, gerne auch mal in Japan oder gar nicht so?
Nein, Urlaub ist eigentlich nur jetzt in Florida halt, und aber Japan ist halt geschäftlich, und aber trotzdem ist es sehr schön da und sehr herzlich in Japan, und das Land kann man schon, wenn die Zeit irgendwann da ist, bestimmt mal ein bisschen mehr bereisen, ja.
Was ist denn dein Tipp für ein gutes Sushi-Restaurant, wenn du schon sagst, Sushi ist ein Hobby?
Ja gut, wir haben ein ganz kleines Restaurant hier in Köln, Sweet Sushi, das ist aber ganz einfach, und da gibt es den besten Sushi in Köln.
In Köln, und sonst Düsseldorf ist, glaube ich, auch so, ne, weil es da ja sehr viel Japaner hat.
Ja, Düsseldorf auf jeden Fall, aber ich meine natürlich, als Kölner müssen wir in Köln bleiben.
Auf jeden Fall, gut, da will ich dich da gar nicht. Wobei, deinen ersten Sieger hast du doch auch in Düsseldorf geritten, ne, glaube ich, oder?
Ja, richtig, ja, das war mit Ofarim in Düsseldorf, ja.
Also da ist zumindest mal ein bisschen die Brücke wieder hergestellt. Aber ich glaube, sonst so Düsseldorf, Köln, auch fußballtechnisch nicht so 100% einer Meinung. Aber du warst, glaube ich, auch letztens, meine ich, mitbekommen zu haben im Stadion bei dem viel beschworenen Derby zwischen Düsseldorf und Köln, ne?
Ja, wenn die Zeit ist, dann sind wir dabei. Aber wir hatten das Glück, dass wir Karten bekommen haben. Dann waren wir Düsseldorf-Köln dabei und mussten mit einem Unentschieden nach Hause fahren, ja.
Ja, Gott. Aber bist du großer Fußballfan oder guckst du es dir halt mal nebenher an irgendwie?
Doch, ein bisschen nebenher, aber ein Köln-Spiel guckt man schon hin als Kölner, denke ich schon. Muss sein.
Ich habe damals, ich weiß noch, beim letzten Winterfavoriten, als du mit Geography gewonnen hast, da habe ich dich auch diesmal drauf angesprochen, hattest du ja so knallrote Socken an. Da habe ich schon damals gefragt, ob das FC Köln-Socken sind, aber da hast du gesagt, hättest du einen Besitzer zuliebe angezogen, wegen Stahl Hanse, dem Moritz Becher. Die hattest du diesmal aber nicht an. Das sind nicht irgendwie so Glückssocken. Also da hast du nicht so Rituale oder irgend sowas, oder?
Ja, eigentlich macht man es schon, aber diesmal hat sie sie nicht an, ja.
Ah, okay.
Aber es geht doch mal ohne.
Geht doch mal ohne. Aber es ist ganz witzig, weil Moritz Becher mich noch so ganz verrückt gemacht hat, weil er mir noch irgendwas erzählt hat. Er hat dich noch versucht zu kontaktieren oder sogar erreicht, weil er irgendwie gar nicht laufen wollte diesmal, weil er irgendwie gesagt hat, von der Abstammung her kann Lifetimes den Boden gar nicht und irgendwas. Der war da wohl ein bisschen nervös vorm Rennen, habe ich mitbekommen.
Hat er es doch gesagt. Er rief mir so 3 Stunden vorm Rennen, wo ich... den Boden mal angucken, ob das wirklich gehen würde und in welche Spur er gehen möchte und sollte. Und ja, sage ich, aber der Jockey entscheidet schon den richtigen Weg und da müssen wir uns drauf verlassen. Und habe mir die Bahn mal kurz angeguckt. Ich habe ja morgens beim Training war ich noch in Köln auf der Bahn und ist ja auch alles gut gegangen.
Ich finde das sowieso bemerkenswert, wie das so ein junger Besitzer wie Moritz Becher schafft. Gut, er hat ja noch immer noch ein paar Leute mit dabei, die sich auch sehr, sehr gut im Rennsport auskennen. Dass er pro Jahr ja eigentlich immer nur einen Zweijährigen hat und uns jetzt zweimal hintereinander geschafft hat, den Winterfavoriten zu gewinnen. Also das finde ich schon bemerkenswert. Also berätst du den da noch irgendwie und sagst, ja, wenn du für das Rennen einen haben möchtest, dann nehmen wir vielleicht den und den oder wie?
Ja, das ist sehr schwer. Er hat dann wirklich immer das ein Derby fährt und dann sucht man natürlich nicht einen für den Winterfavoriten aus, aber man sucht ja schon von der Abschwung her, dass ein Steher ist, wenn es geht, und dann berät man sich schon. Und auf der Geografie wurde auf der Auktion gekauft und von Abstand konnte er schon stehen, aber man merkte schon früh in der Arbeit, das wird doch nicht klappen. Oder vielleicht im Winterfavoriten gewonnen. Und bei Lifetime in diesem Jahrgang waren wir auf der Auktion und haben wir kein passendes Pferd gefunden. Und dann Lifetime ging dann zurück nach Fairhof. Und dann sollte ich erst nach England fahren und was kaufen. Und dann habe ich gesagt, bei Lifetime können wir uns doch nochmal angucken. Der Tierarzt kann auch einen Check machen, ob es wirklich Probleme gibt oder nicht Probleme gibt. Und das ist dann auch alles gut gegangen. Der Tierarzt hat das okay gegeben. Und dann sage ich jetzt, lass uns doch lieber den kaufen, als jetzt nach England zu fahren. Hier sind wir sicherer. Und ja, hat sich gelohnt.
Hat sich gelohnt. Hat das Rennen auch gut verkraftet, gut weggesteckt.
Sehr gut, ja.
Ja, das ist auch mal wichtig.
Das merkt man so ein Pferd an, so am nächsten Tag, ob es zufrieden ist. Und er ist mental echt gut. Und jetzt denke ich auch, kein klassischer Zweijähriger. Aber ich habe gesagt, das Rennen sieht günstig aus. Ob man gewinnt, weiß ich nicht. Aber eine Platzierung ist ja als Zweier auch ganz gut im Grupperennen für die Zukunft. Und ja, das hat alles sehr gut geklappt.
Du hast sonst von den Besitzern her viele große Gestüte. So ein, zwei kleinere Besitzer auch mit dabei. Ich glaube, Stall Horn-Oldendorf waren doch immer die gesagt haben, sie hätten immer gerne einen Derby-Starter. Ne? Das war die Vorgabe, die du vor Auktionen immer bekommen hast.
Ja, das ist auch weiter so. Und jetzt muss man natürlich sehen, er hat immer seine Preisgrenze und dann muss man sehen, was man bekommen kann. Ich meine, mit Ostland einen Derby-Platzierten oder Lucky Speed einen Derby-Sieger hat es funktioniert. Und ja, jetzt hat man ein paar Jahre Pause. Jetzt müssen wir sehen, also nicht Pause, aber nicht den richtigen gefunden. Die waren nicht gut genug, aber jetzt auf der Auktion jetzt auch wieder. Und dann müssen wir einen Steher sehen und suchen und jetzt haben wir wieder eingekauft und mal sehen, wie er sich entwickelt.
Und jetzt Wochenende Sales and Racing Festival, auch schon Auge auf ein paar Pferde oder guckst du sowas manchmal auch eher ein bisschen spontan an?
Eigentlich spontan halt. Ne? Man ist jetzt anwesend und dann guckt man sich spontan an, was dabei ist. Ist natürlich eine Mix-Auktion, ist keine Jährlingsauktion und deswegen ist die Interesse ein bisschen weniger. Aber man ist anwesend und schaut sich die Pferde natürlich an. Wenn irgendwas Positives doch mal auffällt, dann geht man ran.
Wir haben noch zwei Kategorien, die wir auf jeden Fall noch machen müssen. Die eine ist die etwas ungeliebte Kategorie und ich bin sehr, sehr gespannt, was dir dazu einfällt.
Der peinlichste Moment.
Ja gut, ich meine, man klärt immer mit den Besitzern ab, welche Pferde wo laufen und so. Und dann bei den Riemen, dann hatte ich die Streichung vergessen für die King George. Ich habe sie vergessen zu streichen und dann sieht der Besitzer das, du hast die vergessen zu streichen und das kostet doch Geld und ja, sag ich mal, habe ich echt eine ganze Nacht nicht durch. Ich habe es natürlich gemerkt, aber der Besitzer hat es am nächsten Tag erst gesehen und dann sagt er, das hat ja wieder Geld gekostet, hätte jetzt mal sparen können, sag ich, ja, tut mir leid, sag ich, aber ich mach's wieder gut, sag ich, und ja, dann waren es nur 2000 Euro, glaube ich, dann geht im Nachhinein mal 5000, das ist ja 5000, ja. Aber dann habe ich doch Glück gehabt, dass Herr Feuers, Vater vom Heiko, sagte, das soll so sein und jetzt laufen wir. Und dann war es doch mal gut gegangen.
Wie viel hast du verdient in der King George?
Ja, ich glaube 300.000, 400.000, ne?
Reicht doch, oder? Als Entschädigung.
Ist doch gut, ja, doch. Ja. Das war so mit der peinlichste, denke ich.
So ein peinlicher Moment darf dir gerne mal auch mal passieren beim Pferd von mir oder so. Da hätte ich auch nichts dagegen. Das wird mal zusammen durchstehen. So, dann kommen wir mal zu unserer Charity-Wette. Das Prinzip kennst du ja. Wir geben dir 100 Euro, wetten dafür was. Pferdewetten.de sponsert es. Wenn das Geld weg ist, ist es halt weg. Und wenn es aber ein Gewinn ist, dann wird das gesamte Geld für einen guten Zweck gespendet. Und zwar für den Hand-in-Hand-Cup. Das ist ein großes, eigentlich Charity-Fußballturnier. Die aber ihre gesamten Einnahmen an kranke Kinder spenden, an die Kinderkrebsklinik, ans Kinderhospiz etc. Und es ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil jetzt ist Derby vorbei, Diana vorbei in diesem Jahr. Aber vielleicht hast du ja trotzdem irgendein Rennen in der Zukunft im Langzeitmarkt, wo du sagst, da können wir 100 Euro setzen. Was sollen wir denn machen?
Die Charity-Wette.
Ja, Langzeitmarkt habe ich jetzt heute mal geguckt. Ich habe nur ein Pferd, was auch interessant gezogen ist, hat einen interessanten Namen. Und dann will ich den Schirgen im Derby wetten, dass er wurde zu Straight und ist auch ein gutes Pferd. Also von Abstammung her nicht uninteressant, dann würde ich sagen, den Straight im Festkurs.
Schirgen wirst du wetten, okay. Das ist so ein typischer Name, wo man gleich schon weiß, dass da irgendwie Sebastian weiß, was mit zu tun hat, ne?
Ja, ja. Das war seine Idee und ich bin darauf reingefallen, jetzt haben wir Schirgen im Stall.
Hat er dich vorher wenigstens gefragt, ob er ihn so nennen darf oder wurdest du vor vollendete Tatsachen gesetzt?
Nee, er hat schon gefragt, ne? Aber ja. Ich dachte, das wäre ein Spaß, der macht sich ernst.
Okay, aber Schirgen macht bisher im Training seinem Namen alle Ehre. Es passt soweit.
Der ist spät im Training gekommen, der galoppiert schon gut und Bruder zu Straight, der letzte Woche noch Grupperennen gewonnen hat und ein guter Dreijähriger war und denke, von Abstammung ist er auch interessant und dann kann man. Da gibt es einen guten Kurs und dann kommt was in die Kasse rein.
Wollte es gerade sagen, die Buchmacher werden jetzt schon wieder schwitzen. Es gibt 750 für 10 und 158 Platz. Nur ja. Sieg oder Sieg und Platz?
Nee, Sieg und Platz.
Okay, also 50 Sieg, 50 Platz. Wären dann 4.540 Euro für einen guten Zweck. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Das letzte Mal, als wir so ganz viel Geld an einen guten Zweck geben mussten, als Muskoka die Diana gewonnen hatte. Da hatte ich nämlich, war ich mein eigener Gast im Podcast, da hatten wir einmal so eine Sondersendung und die stand auch so hoch und ich durfte die sogar doppelt so hoch wetten oder irgendwas und da muss man, glaube ich, über 10.000 Euro gab es da. Aber ist ja gut. Also, knapp 5.000 Euro gäbe es hierfür, Hals und Bein für Schirgen. Das heißt jetzt bei dir am Wochenende, du bist natürlich komplett in Iffezheim und Italien ist das auch jetzt am Wochenende, am Sonntag dann hast du gesagt, ne?
Auch am Sonntag Italien, ja. Also ich werde dann von Iffezheim nach Italien fliegen dann und ja.
Oh, okay, das heißt, also du guckst noch die Winterkönigin an und fliegst dann rüber oder?
Nein. Ich werde irgendwie, ich denke Sonntagmorgen nach Italien reisen, weil dann werden wir mal splitten. Meine Frau ist dann in Iffezheim und ich werde dann nach Italien. Ich meine, das sind ja alles wichtige Rennen und wird immer einer vor Ort sein.
Tja, du, dann wollen wir dich gar nicht länger aufhalten. Ganz lieben Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Liebe Grüße an Frau und Kinder und Stall und Pferde und alles. Und weiterhin alles Gute und dass wir bald auf die 2000 anstoßen können.
Okay, gerne. Besten Dank.
Dankeschön. Peter Schirgen bei uns im Interview bei Vollhorst. Ich wünsche euch jetzt allen viel Spaß und Hals und Bein. Wir sehen uns am Wochenende in Iffezheim und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder hier im Podcast. Bis dann.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.